Fünfter Kontakt. Sonntag, 16. Februar 1975, 23 Uhr und 41 Minuten. Semjase. Wir haben festgestellt, dass du dich bereits um die Bekanntmachung unserer Sache bemühst, viel schneller als wir eigentlich vorgesehen hatten. Nichtsdestoweniger aber sind wir froh darüber, und wir haben nichts gegen deine Eile einzuwenden. Es wäre aber vielleicht besser gewesen, wenn du noch einige Zeit zugewartet hättest. Billy. Es dünkte mich, dass ich dadurch bereits die schwere Vorarbeit erledigen könnte, weil diese sicher viel Mühe in Anspruch nimmt. Semjase. Das ist sicher richtig, weil alles nicht sehr einfach sein wird. Wir haben auch grundlegend nichts dagegen einzuwenden, denn wir wollen alles deiner eigenen Entscheidung überlassen. Billy. Danke. Dein und der deinigen Vertrauen ehrt mich, doch mutet ihr mir nicht etwas zu viel des Guten zu? Semjase. Du hast einen gesunden Humor. Billy. Denkst du? Semjase. Sicher, denn dir kann man wahrhaftig niemals zu viel zu trauen, weil du immer dein Bestes gibst und alles, was du angehst, zum Besten zu machen versuchst. Billy. Du schmeichelst mir. Semjase. Sicher nicht, denn es ist nur die Wahrheit. Billy. Schon gut, Semjase, denn sicher bist du ja nicht hergekommen, damit wir uns mit Schmeicheleien und dergleichen herumschlagen. Semjase. Du hast recht, denn gerade heute möchte ich dir etwas erzählen, das nicht nur dich, sondern alle Menschen interessieren wird. Es ist eine etwas seltsam anmutende Geschichte, die aber durch das Interesse der Menschen viel Staub aufwirbeln wird, weil sie für alle jene zu fantastisch klingt, welche ihr geistig-bewusstseinsmäßiges Denken noch nicht entdeckt oder noch nicht entwickelt haben. Intellektuelle Größe reicht leider nicht aus, um die Geschichte erfassen zu können. Aber gerade intellektuelle Menschen habt ihr auf der Erde sehr viele, und ausgerechnet sie sind es vielfach, denen es an geistig-bewusstseinsmäßigem Wissen mangelt und die dadurch für das Reale und die Logik kein Verständnis aufbringen können. Dabei sind aber auch jene zu nennen, welche durch Religionen irregeleitet sind und jene, welche weder intellektuell noch geistig-bewusstseinsmäßig weit vorangekommen sind. Sie alle sind die bösesten Gegner der Wahrheit, des realen und der unumstößlichen schöpferischen Logik. Ihre Kritik und ihr Bestreiten gewisser Dinge aber zeichnen sie aus, als in primitiver Dummheit lebende Menschen. Erdenmenschen, die immer alles besser wissen wollen, die aber in Wahrheit unwissender sind als die Affenwesen, die eure Urwälder bevölkern. Durch das Bestreiten von Tatsachen oder Möglichkeiten legen sie offenkundig ihre bewusstseinsmäßige Beschränktheit und ihre Primitivität dar. Billy. Das sind sehr harte Worte, Semjase, auch wenn sie meiner Ansicht nach der vollen traurigen Wahrheit entsprechen. Semjase. Genau, und du weißt, dass dem wirklich so ist. Und dass dem tatsächlich so ist, dafür lieferst du den Beweis selbst in deinem Buch, das du noch in härtere Worte gekleidet hast. Billy. Natürlich, denn die Wahrheit kann nur in harten Worten gesagt werden, weil Diplomatie reine Lüge wäre und alles bagatellisieren würde. Semjase. Sicher, nur musst du sehen, dass du das den Menschen verständlich machen kannst. Sie sind nämlich schon zu sehr verweichlicht worden und der Unwirklichkeit verfallen, als dass sie ehrliche UN-Diplomatie noch als Wahrheit erkennen und verdauen können. Sie sind im Denken, Handeln und Sprechen weich geworden und verkümmert, so sie sich gegen alles auflehnen und wehren, was nach harter Wahrheit klingt. Doch die Wahrheit kann nur verbreitet werden durch Härte, genauso wie Frieden nur durch nackte gewaltsame Gewaltlosigkeit erzwungen werden kann. Billy. Ich weiß, leider. Doch du hast mir etwas gesagt von einer Geschichte, die du mir heute erzählen willst. Was soll denn mit dieser Geschichte sein? Hat sie etwas mit dem Menschen zu tun, oder handelt es sich einfach um eine belanglose Geschichte? Semjase. Darüber lasse ich dich entscheiden und alle jene, welchen du diese Geschichte übermitteln wirst. Billy. Dann soll es also eine Art Geschichte der Menschheit sein? Semyase. Sicher. Billy. Da bin ich aber gespannt, denn darüber habe ich mir Zeit meines Lebens sehr viele Gedanken gemacht. Semyase. Ich weiß, und du hast in vielen Dingen die Wahrheit oder die annähernde Wahrheit gefunden. Natürlich sind auch uns nicht alle Begebenheiten und Daten genau bekannt, aber wir sind weitgehend darüber aufgeklärt. Doch so höre denn die Geschichte. Eure irdische Zeitrechnung ist nicht sehr genau, und sie ist nur halbwegs nach den Tatsachen gerichtet. Auch deine eigenen Berechnungen stimmen nicht genau, doch sind sie die genauesten, die von einem Menschen auf der Erde jemals errechnet wurden. Deine Berechnungen variieren nur um die Kleinigkeit von rund 200 Jahren, während die Berechnungen eurer Wissenschaftler und Forscher aber Fehlzeiten von mehreren tausend Jahren aufzeigen. Eine Tatsache, die du jederzeit nachrechnen kannst anhand meiner Angaben, die ich dir hier geben werde. Viele Forscher der Erde versuchen seit eh und je die genaue Zeit der euch durch die Bibel bekannten Sintflut zu berechnen, jedoch bisher ohne nennenswerten Erfolg. Nach der heutigen christlichen Zeitrechnung nämlich fand die Sintflut statt vor genau 10.079 Jahren. Ausgelöst wurde sie durch eine weltweite Katastrophe kosmischen Ursprungs, als ein gigantischer Komet die Erde aus ihrer Bahn warf und die Umlaufzeit und ihre Umlaufrichtung veränderte. Zur damaligen Zeit betrug ein Erdentag mehr als 40 Stunden, und die Sonne ging nicht im Osten auf wie heute. Derartige Umlaufzeit und Umlaufrichtungsänderungen haben nach der Sintflut noch zweimal die Erde heimgesucht, doch haben sie nicht derartige vernichtende Katastrophen gebracht wie bei der genannten Sintflut. Die letzte Umwälzung dieser Art fand vor 3500 Jahren statt, wovon ich aber später noch sprechen werde. Die Sintflut vor 10.079 Jahren, bezogen auf das Jahr 1975, wurde hervorgerufen durch einen gigantischen Kometen, der schon sehr viel Schaden angerichtet hat und seit urdenklichen Zeiten durch das Universum zieht. Wir nennen ihn den Zerstörer, und wir wissen, dass er bereits seit Jahrmillionen den Weltenraum durchrast. Nach eurer Zeitrechnung hat dieser gefährliche Komet eine Umlaufzeit von 575,5 Jahren und wird im Jahre 2255 eurer Zeitrechnung wieder sehr gefährlich in den Bereich der Erde gelangen. Wenn nicht durch irgendwelche kosmische Umstände oder durch unsere vorgesehene Bemühungen seine Bahn verändert oder er gar zerstört wird. Der letzte Durchzug dieses Kometen fand vor 295 Jahren statt, ab 1975 gerechnet, und zwar im Jahre 1680. Vor 10.079 Jahren geriet dieser Riesenkomet, der durch eine natürliche kosmische Katastrophe entstanden war, sehr nahe in den Bereich der Erde und hätte sie beinahe zerstört. Nur das Wissen und Können unserer Vorfahren, die sich auf der Erde angesiedelt und hier ihre Nachkommen gezeugt hatten, verhüteten das schlimme Ende. Auch in den nachfolgenden Jahrtausenden war der Gigantenkomet immer ein großes Bedrohnis für die Erde, und er wird es auch bleiben, bis er einmal zerstört oder weggeleitet wird. Die letzte große Katastrophe, die von diesem Kometen ausging, war vor rund 3500 Jahren, wie ich bereits erwähnte. Genau war es vor 3453 Jahren eurer Zeitrechnung. Durch diesen Kometen fand ein Ereignis statt, das im Universum sehr selten ist, nämlich eine Planetenverpflanzung. Durch die ungeheure Gewalt dieses Riesenkometen wurde in einem sehr fernen Planetensystem des Solsystems ein eben Leben entwickelnder Planet aus seiner Bahn geschleudert und in den Weltenraum hinausgetrieben, in paralleler Flugbahn des zerstörerischen Riesenkometen. Über mehr als 130 Jahre lang zog dann dieser Planet weit hinter dem Giganten her und wich nur unendlich langsam von seiner Bahn ab. Dann, vor 3453 Jahren, drang der Zerstörer in das irdische Sonnensystem ein und brachte durch seine gigantischen Kräfte die Planetenbahnen in Unordnung. Nahe an der Erde vorbeiziehend, hüllte er diese in seinen riesigen Schweif und erschütterte sie sehr schwer. Gewaltige Stürme und Vulkanausbrüche waren die Folge. Menschen und Tiere starben in großen Massen, Berge wurden verschoben und die Meerestiefen änderten sich. Im Mittelmeer wurden die Magmawände des Vulkans Santorini tief unten zerrissen und große Wasser drangen ein. Dies rief eine gewaltige Katastrophe hervor, denn dadurch explodierte der Vulkan und zerstörte die Insel. Die Explosion erzeugte eine gigantische Sturmflut, die an die 200 Meter hoch in den Himmel wuchs und wie ein urweltliches Ungeheuer über das Meer fegte. Alles wurde darin getötet und zermalmt, und das Wasser färbte sich blutrot. In Ägypten überschwemmte diese Sturmflut weite Gebiete und rief allerlei Seuchen hervor, während die Flutwelle zurücklief und nordostwärts über das Meer weiterraste, um am Ostufer des Meeres, im heutigen Syrien, weite Gebiete und alle Hafenstädte zu zerstören. Der Komet aber schoss durch das irdische Sonnensystem hindurch und raste um die Sonne herum wieder in den Weltenraum hinaus, um in 575,5 Jahren wiederzukommen. Der sich in seinem Gefolge befindende langsamer nachfolgende, mitgerissene Planet aber, der ungefähr die gleiche Größe wie die Erde hatte, schoss in rund 600.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbei und wurde von der Anziehungskraft der Sonne eingefangen. Durch ihre gigantische Kraft zwang sie den neuen Planeten in eine Umlaufbahn zwischen ihre nächsten Trabanten, nämlich zwischen den Merkur und die Erde. Und seither ist dieser verpflanzte und zugewanderte Planet dem Erdenmenschen bekannt, und er nennt ihn Venus. Billy. Fantastisch, Semjase. Semjase. Sicher, doch ich bin noch nicht zu Ende, denn ich möchte dir jetzt noch ursprünglichere Dinge erzählen, die Urgeschichte dieses für die Erde so schicksalhaften Kometen, der auch den Trabanten, den Mond, hergebracht hat, das Bruchstück eines kleinen Planeten aus einem sehr fernen Sonnensystem. Der Erdmond, der von einem 4,5 Millionen Jahre älteren Kleinplaneten stammt, als es die Erde ist. Es war vor Jahrmillionen. Tief im unbekannten Raum, in einem raumzeitverschobenen Sonnensystem der Milchstraße, schwebte ein einsamer Stern weit ab der normalen Bahnen der die Sonne umkreisenden Trabanten. Er war ein Dunkelstern, bei jeglichen Lebens, sehr gefährlich in seiner unberechenbaren Bahn, in die er durch eine gewaltige Eruption seiner ursprünglichen Sonne geschleudert worden war. Dies, als seine Ursprungssonne durch allerschütternde Explosionen zerbarst und in ihrer Vernichtung die sie umkreisenden Trabanten teilweise zerstörte oder sie als gefährliche Geschosse in den dunklen Raum hinausschleuderte. Die Sonne selbst stürzte dann in sich zusammen und riss ein Loch in den Weltenraum. Ihre Materie presste sich mit ungeheurer Gewalt zusammen und wurde zu einer kleinen Masse komprimiert. Hatte die Sonne in ihrem normalen pulsierenden Zustande einen Durchmesser von 11 Millionen Kilometern gehabt, so schrumpfte sie nun zusammen auf eine Dichte von nur noch ganzen 4,2 Kilometern. Dadurch wurde die Materie derart verdichtet, dass ein einziger Kubikzentimeter mehrere tausend Tonnen wog. Seither schwebt sie als dunkle gähnende Höhlung im Raum, die auf Millionen von Kilometern im Umkreis alles in sich hineinreißt, was sie zu erfassen vermag und was in ihren Bann gerät. Der von ihr damals weggeschleuderte Dunkelstern fing sich in einem benachbarten Sonnensystem wieder ein und umkreiste es in einer unberechenbaren Bahn. Im Kraftfeld der riesigen Sonne umkreiste er viele Jahrtausende ihre Trabanten und sie selbst, zeugend davon, dass er einst eine Katastrophe über das System hereinbrechen lassen würde. Doch noch weit ab der eigentlichen Welten, zog der jeglichem Leben bare Dunkelplanet durch den Raum. Gewaltig und unnahbar schwebte er durch die eisige Kälte des Alls, als ein Ausgestoßener, als ein Wanderplanet, als ein Fremder in einem fremden System, dunkel, gefährlich und todbringend. Im Banne der sich weit ausreckenden Kraftarme der Sonne näherte er sich im Laufe der Jahrtausende mehr und mehr dem eigentlichen Bereich der Systemtrabanten, die er schon seit so langen Zeiten in sich stets steigerndem Tempo umkreiste. Unmerklich, jedoch stets wurde seine Bahn enger und enger, und Jahr um Jahr wuchs das Ausmaß seiner Gefahr. Mit den Jahrtausenden stürzte er dann plötzlich und unerwartet schnell hinein in den engsten Bannkreis der Sonne und ihrer Planeten. Wie ein gieriges Ungeheuer tauchte er auf aus der Schwärze des Alls und kündete todbringende Vernichtung. Vorerst war er nur wie ein Schemen aus dem Nichts, Dann aber erkannte man ihn schleierhaft und verschwommen als halbdunkle runde Scheibe. Nun bereits beleuchtet von den sich reflektierenden Strahlen der Sonne, näherte er sich mit ungeheurer Geschwindigkeit der Umlaufbahn des äußersten Planeten. Noch aber war er Millionen von Einheiten vom eigentlichen Herd der friedlichen Ruhe entfernt, die er jedoch bald in seiner gigantischen Größe in eine brodelnde Hölle verwandeln musste, wenn er in die Stille dieser Harmonie eindrang. Aber noch Zeiten vergingen vorerst, ehe der Riese endgültig aus seiner Bahn ausscherte und in gefährlichste Nähe gerückt war. Nun bereits als runde Kugel erkennbar, reflektierte der Zerstörer das Sonnenlicht, während er hinter sich einen feinen Schleier leuchtender Partikel herzog. Nur noch einige hundert Einheiten von den nächsten Welten entfernt, rief er auf diesen höllische Stürme hervor, die große Gebiete vernichteten, die von den dort friedlich entstehenden Menschen bebaut worden waren. Mit zitterndem Beben um ihr mühsam errungenes Gut und ihr ohnehin schon hartes Leben, sahen sie sich plötzlich preisgegeben den gewaltigen und unbarmherzigen Kräften des Universums. Hilflos, verdammt, um vom Leben dem Tode überantwortet zu werden, starrten sie hinaus in den Himmel, zu dem riesenhaften Wanderplaneten, der als kosmisches Todesgeschoss heranraste. Es war nur noch eine Frage der Zeit, ehe die Kräfte des Kosmos ihre ungeheuerlichen Mächte entfalten mussten. In der Nacht des dritten Tages nach Einbruch des Zerstörers in die Bahnen der Planeten, es mochte kurz die Nachtmitte vorüber gewesen sein, drang der Weltraumbummler in die elliptische Bahn des sechsten Planeten ein. Gewaltige kosmische Stürme hervorrufend, schleuderte er den der Bahn angehörenden Planeten um einige Einheiten aus seiner Richtung und brachte ihn auf gefährlichen Kurs zur Sonne. Ungeheure Eruptionen und Stürme zerrissen das friedliche Bild des in seiner Herrlichkeit blühenden Planeten. Berge in sich zusammenstürzen lassend und Meere aus ihren Betten werfend, suchte er sich eine neue Bahn um seine Sonne. Voller Grauen und Entsetzen ob den gewaltigen Naturgewalten flüchteten sich die Menschen in die weiten Ebenen hinaus, die den Planeten zahlreich überzogen. Doch die entfesselten Naturgewalten waren stärker als der Wille und die rettende Idee der Menschen. Zwei Drittel der den Planeten bewohnenden Menschheit wurde getötet und vernichtet in der entfesselten Hölle der Natur. Wilde Wasser rissen große Teile des Festlandes hinweg, während explodierende Vulkane ungeheure Flächen unter glühender Lava begruben und in Schutt und Asche legten. Die Tagesumlaufzeiten verzweifachten sich, und der Planet umlief die Sonne in entgegengesetzter Richtung. Durch kosmische Bestimmungen gezwungen, mussten die Überlebenden einen neuen Anfang finden, bei jeder Kultur, zurückversetzt in eine Primärzeit der Entstehung. Der Zerstörer aber durchraste weiter das System, Hölle, Tod und Vernichtung verbreitend. Er schnitt die Bahn des fünften Planeten, einer Welt, die im Begriffe war, erstes Leben zu zeugen. Dieser aber lag zur Zeit des Geschehens glücklicherweise zu weit von seiner Bahntraversierung entfernt, als dass er ernsthaft in Mitleidenschaft hätte gezogen werden können. Außer mächtigen Stürmen und kleineren Beben zu Land und zu See waren auf ihm keine nennenswerten Vorkommnisse zu verzeichnen. Der vierte Trabant des Systems jedoch sollte im Kampf der Welten seine Vernichtung finden. Als kleinster von allen Trabanten zog er stoisch seine Bahn, und in Vorausberechnung gesehen, musste er genau dann die Flugbahn des Wanderers kreuzen, wenn er ihn frontal vor sich hatte. Und genau so geschah es. Er geriet in die unwiderstehliche Kraft der Vernichtung des Riesen. Wie zwei wilde Ungeheuer rasten die beiden Planeten aufeinander zu, ein Riese und ein Zwerg. Doch ehe die beiden aufeinanderprallen konnten, zerrissen gewaltige Explosionen den leblosen toten Zwergplaneten. Seine Bruchstücke wurden hinausgeschleudert in die endlosen Weiten des Alls, wo sie als Sternschnuppen oder Meteore von den Kräften anderer Sterne eingefangen wurden und verglühend in ihren Atmosphären ihr endgültiges Ende fanden. Weitere Teile des Zwerges wurden in die Sonne hineingerissen und atomisierten. Andere Teile wurden in den Zerstörer hineingerissen und wurden dort ein Stück seiner selbst. Geschleudert wie von einer Gigantenfaust schoss eine Hälfte des Zwergplaneten davon und durch ein von hochentwickelter Menschenhand geschaffenes Dimensionentor hinein in die unendlichen Weiten des Raumes der Milchstraße, einem sehr fernen Ziele zu. Mehrfach geriet er auf seiner Bahn in den Bereich von Sonnen und Planeten, wurde erschüttert, von Meteoren und Sternschnuppen getroffen und veränderte dadurch seine Form. Schon nach wenigen Jahrhunderten war er zu einer kantigen, rundlichen Form gelangt. Er war jedoch tot und öde, bedeckt von vielen kleinen sowie von riesigen Tiefenkratern und lebensunfähig. Durch die Kräfte verschiedener Systeme wurde er langsam in seiner Geschwindigkeit gebremst und änderte mehrmals seinen Kurs, bis er eines Tages von der Sonne eines Systems angezogen wurde und in ihren Bannkreis einbrach. Als dunkler, toter Planet durchzog er alle Planetenbahnen der äußeren Ringe, ohne irgendwelche Schäden zu verursachen. Erst in den inneren Ringen kollidierte er mit einigen Bruchstücken eines zerstörten Planeten, die aber nur tiefe Krater in ihn rissen. Dadurch wurde sein Kurs aber ein andermal geringfügig geändert, was zur Folge hatte, dass er parallel auf die Bahn des zweiten Planeten getrieben wurde, der bereits erstes primitives Leben zeugte. Ein Planet, der von großen Meeren und dichten Primärurwäldern überzogen war, urweltlich, tödlich und doch grausam fantastisch. Von diesem Zeitpunkt an vergingen nur noch 34 Tage, ehe der Zwerg den Planeten, nämlich die Erde, eingeholt hatte und in ihren Bann geschlagen wurde. Die Kräfte des Planeten genügten, den Zwerg an sich zu fesseln und ihn als neuen Trabanten um sich kreisen zu lassen, in einer sich stets verändernden elliptischen Bahn. Seither kreist er als Mond um die Erde, 4,5 Millionen Jahre älter als sein Muttergestirn. Im fernen Sonnensystem wütete der Zerstörer aber weiter. Alles auf seiner Bahn vernichtend, schleuderte er den sonnennächsten Planeten mit unvorstellbarer Wucht der Sonne entgegen, vor der er in millionenfacher Entfernung durch gewaltige Eruptionen sich selbst vernichtete und als kleinste Bruchstücke in die Sonne fiel und atomisierte. Der Zerstörer selbst trieb um wenige Einheiten aus seinem alten Kurs und schoss in gefährlicher Nähe an der Sonne vorbei. Zurück in die Weiten des Raumes. Um die gleiche Bahn zu nehmen wie lange Zeiten zuvor der Kleinplanet, folglich er ebenfalls das von hochtechnischer Menschenhand erschaffene Dimensionentor passierte und in das Raumzeitgefüge unseres Sternuniversums und in den Bereich der Milchstraße und damit auch ins Solsystem kam. Durch die unvorstellbare Hitze der lodernden Sonne aber verflüssigte sich die Oberfläche des gefährlichen Wanderers. Und die durch seine rasende Geschwindigkeit fortgeschleuderten glühenden Substanzen und Partikel erzeugten hinter ihm einen hunderttausende Einheiten langen leuchtenden Schweif, hell leuchtend wie der Zerstörerplanet selbst, der nun zum tödlichen Kometen geworden war. Durch die Nullkälte des Alls erstarrte die Oberfläche des Wanderers schnell wieder. Seine Leuchtkraft aber blieb ihm wie ebenso der leuchtende Schweif. Myriaden und Abermyriaden kleinster Partikel und Substanzen bedecken ihn seither, überschwemmen ihn und ziehen als langer Schweif hinter ihm her, wenn er in den Bereich einer Sonne kommt, leuchtend und den Wesen des Universums die Bahn des Kometen weisend. Durch dauernde Folge von Meteorstopp, Partikeln, Substanzen und die Korpuskularstrahlungen der Sonnen wird er seine Leuchtkraft niemals mehr verlieren, bis er eines Tages seiner Vernichtung anheimfällt. Noch Jahrtausende oder weitere Jahrmillionen wird er durch den Raum wandern, ehe er durch die reibenden Partikel selbst zu Staub geworden ist oder von einer Sonne eingefangen und zerstört wird. Vielleicht aber werden ihn eines Tages auch einmal Menschen vernichten, wie er selbst bereits milliardenfaches Leben vernichtet hat. Seit seinem Entstehen sind bereits Jahrmillionen vergangen, und noch immer ist sein Kurs unberechenbar. Durch vielerlei kosmische Kräfte ändert er vielfach ganz unverhofft seinen Lauf im SOL-System und gefährdet unter anderem dessen unvollendete Sonnensysteme des Jupiters und des Saturns. Im Großen und Ganzen aber ist seine gefährliche Bahn so stabil, dass er im Laufe von 575,5 Jahren immer wieder die gleichen Planetensysteme durchläuft, allerdings mit Schwankungen in der Distanz bis zu 1 Million Kilometern. Die damals zu 2/3 vernichtete Menschheit des fernen Sonnensystems fand einen neuen Anfang, der hart war und entbehrungsreich. Doch die Menschen bauten sich in weniger als 9 Jahrhunderten eine neue Zivilisation und Kultur auf, geschaffen und getrieben aus der durch kosmische Kräfte entstandenen Not. Es gelang den Völkern, weiteren kosmischen Katastrophen und Vernichtungen vorzubeugen. Durch mühsame Forschungen, Arbeit und freiwilligen Einsatz bis zum letzten, schufen sie Pläne für ihre neue Kultur und für eine weitreichende Technik. Naturgewaltsichere Wohnstätten wurden erbaut, und Generation auf Generation trug ihr Wissen und Können zusammen. Ihr Geist und ihr Bewusstsein und ihr Wissen verfeinerten sich rapide, und bald hatten die nachfolgenden Generationen eine Technik erreicht, die bar jeder Fantasie allen Möglichkeiten spottete. Und es kam die Zeit, da die Nachkommen mit runden, tellerartigen Flugschiffen mit Strahlenantrieben hinausflogen in die unendlichen Weiten des Universums. Andere Sonnensysteme und Planeten wurden angeflogen und expeditioniert. Neue Welten und Möglichkeiten erschlossen sich, um die Völker des inzwischen für die neue Menschheit zu klein gewordenen Heimatplaneten zu verpflanzen. Die Wissenschaftler mit ihren Raumschiffen und reichlich ausgestatteten Mitteln aller Art und fantastischen Anwendungsmöglichkeiten benutzten das ihnen bekannte Dimensionentor, um in einem anderen Raumzeitgefüge des Sternuniversums in den Milchstraßenbereich zu gelangen und durchforschten den Raum nach immer neuerem. Sie fanden viele neue bewohnbare Welten und Sonnensysteme, die sie sich oft mit ihren Strahlenwaffen in kurzen einseitigen Kämpfen zu Untertanen machten, um sie zur Besiedelung für ihre Rasse zu erobern. Außer ihrer horrenden materiellen und genmäßigen Technik vervollkommneten sie aber auch ihr Bewusstsein und ihren Geist, dass ihnen nichts mehr fremd blieb, was sie erfahren wollten. Die Nutzung ihrer Bewusstseinskräfte wurde ihnen zur Selbstverständlichkeit, und so schwangen sie sich nach und nach gegenüber ihren Völkern zu Herrschern auf. Sie nannten sich Weisheitskönige mit dem Wort JHWH, was auf der Erde mit Gott übersetzt wird. Dem normalen Volke geistig und wissens- sowie bewusstseinsmäßig weit überlegen, beherrschten sie es bald in böser diktatorischer Form. Doch nach Jahrhunderten der gotthaften Wissenschaftler überdrüssig geworden, erhob sich das Volk vorerst in stiller Revolution gegen sie. Niedergedrückt aber durch die geistigen und bewusstseinsmäßigen Kräfte und durch das ungeheure Wissen der Götter, mussten sich die Völker ihren Herrschern fügen. Doch der Freiheitswille ließ sie im Geheimen zum Kampfe rüsten. Wie eine schwelende Glut glimmte es während 4 Jahrhunderten, um im gegebenen Moment als unbezähmbare wilde Feuersbrunst aufzulodern. Der irdischen Zeitrechnung nach war es vor rund 230.000 Jahren, als der Befreiungskrieg losbrach. Böse Kämpfe überzogen viele Planeten und vieles wurde zerstört. Ein Wissenschaftler namens Azel benutzte die Gelegenheit, sich selbstständig zu machen und zu flüchten. Heimlich gelang es ihm, eine große Flotte Raumschiffe in seinen Besitz zu bringen, zu bemannen und unter schweren Kampfeshandlungen zu flüchten. Mit 183 Großraumern und an die 250 Aufklärungsschiffen mit total 360.000 Menschen an Bord floh er aus seinem Heimatsystem. Ruhelos zogen sie jahrelang durch die Weiten des Raumes, ehe sie eines Tages ein Sonnensystem fanden, das ihnen Lebensmöglichkeiten bot, weit ab von ihrem Heimatsystem. Es vergingen nach ihrer Inbesitznahme des Planeten deren 300 Jahre, da sie eine neue Menschheit schufen. Danach besiedelten sie 2 weitere Planeten ihres neuen Heimatsystems, um dann wieder forschend den Weltenraum zu durchreisen. Dabei stießen sie auf das System der irdischen Sonne. Auf 3 verschiedenen Planeten ließen sie sich hier nieder, so auf der Erde, auf Malona und auf dem Mars, und begannen mit dem Aufbau einer neuen Kultur. Doch die Planeten waren noch recht unwirtlich und oft feindlich. So verließen sie die Planeten wieder und statteten ihnen nur hie und da Besuche ab. Als sich dann auf dem 2. Planeten, der Erde, erstes intelligentes Leben regte, kamen sie wieder und lebten da. Wie es jedoch im Sinnen des Menschen liegt, brachen wieder Machtkämpfe aus, und sie verließen die Erde. Vom neuen Heimatplaneten aus wurde die Entwicklung der Erde aber ständig überwacht und Jahr für Jahr expeditioniert. Von Zeit zu Zeit wurde immer wieder versucht, den Planeten zu besiedeln. Es wurden auch Wesen zur Erde deportiert und diese einfach ohne jegliche Technik und Hilfe ihrem Schicksal überlassen. Sie verkümmerten, wurden wild und bestialisch. Dann endlich kam die Zeit, da der große Schritt endgültig gewagt wurde. Es wurde eine gewisse Kultur auf der Erde aufgebaut, die einige Jahrtausende anhielt. Doch wieder brach Machtgier aus, und alles wurde vernichtet. So verfiel die Erde wieder ihrem alten Dasein. Dann dauerte es wieder einige Jahrtausende, ehe ein neuer Versuch gemacht wurde, diesmal jedoch nicht mehr im Sinne einer eigentlichen Expedition. Auf dem Heimatplaneten entstanden wieder einmal Meinungsverschiedenheiten, weil sich die Wissenschaftler wieder zu Göttern aufschwangen und die Völker in Knechtschaft schlugen. Daraus ergab sich, dass sich eine Gruppe von andersdenkenden Wissenschaftlern und sonstigen Menschen zusammenrotteten und sich verschiedener Raumschiffe bemächtigten. An die 70.000 Menschen flohen und ließen sich auf der Erde nieder. Ihr oberster Führer Pelegon wurde von allen freimütig als JHWH, Gott, anerkannt und führte ein straffes Regiment. Er hatte an die 200 Unterführer, die je für ein spezielles Wissensgebiet zuständig waren. Sie waren sozusagen Untergötter, oder auch Wächter genannt. Auf den Heimatplaneten aber brach Krieg aus und vieles wurde wieder vernichtet. Doch die Menschen erlangten endlich die Freiheit und den Frieden. Das ist seither so geblieben und wird sich auch niemals mehr ändern. Der irdischen Zeitrechnung nach war das vor runden 50.000 Jahren. Nur auf der Erde selbst ging es nicht immer so friedlich zu, und viele Fehler wurden begangen. Und durch einen dieser Fehler wurden die Urmenschenrassen der Erde gezeugt, deren Nachkommen heute noch leben und im Begriffe stehen, dieselben Fehler zu begehen wie schon unsere Vorfahren. Billy. Das ist ja ganz fantastisch, Semjase. Aber wie ging dann alles weiter? Ich bin richtig gespannt darauf. Semjase. Das glaube ich dir gern, doch für heute kann ich dir nicht mehr erzählen, denn meine Zeit ist um. Das nächste Mal sollst du mehr erfahren.